Campus Radio Dresden über das Filmfestival Dresden.
Hallihallo, wir melden uns vom Dach der Schauburg und haben Gesprächsbedarf über den Blog Retrospektive, den wir uns gestern Abend, spätabend im Thalia noch angeguckt haben, namens
Gammler träumende Liebende.
Und möchten unsere Highlights aus dem Blog gleich besprechen, aber vorab erstmal zum Thema, wofür steht eigentlich der Titel Gammler
träumende Liebende?
Also das wurde von Sven Pötting, dem Festival, einem der Festivalkuratoren, zusammengestellt, das Programm. Und genau, es ist eine Retrospektive aus den 60ern und 70ern. Gammler bezieht sich halt, also meine Assoziation war so ein bisschen aus diesem ganzen 68er-Kontext auch, dass Leute, die irgendwie einen alternativen Lebensstil pflegen, die jetzt irgendwie so nicht mehr mit der Mehrheitsgesellschaft mitgehen, sich vielleicht auch diesem ganzen Arbeitsethos verweigern. Genau.
Ja, da gab es einen Film zu, über den wir, glaube ich, vielleicht gar nicht so ausführlich sprechen werden.
Das war Na und von Helmut Herbst mit Marquard Bohm, der ja bei uns allen irgendwie so die Assoziation von Mick Jagger von den Rolling Stones in guten jungen Jahren geweckt hat. Aber es gab natürlich auch noch diesen anderen großen Block der Science-Fiction-Filme. Wir sind ja auch in Dresden, wir haben es nicht nur mit Filmen aus Westdeutschland zu tun, sondern natürlich auch mit Filmen aus der ehemaligen DDR. Genau, mit DEFA-Film. Und was uns allen, glaube ich, vorher noch nicht so bekannt war, war, dass es eben auch diese DEFA-Arbeitsgruppe Futurum gab, die sich mit Science-Fiction-Themen auseinandergesetzt haben. Also
In der DDR auch Utopiefilm. Und Utopie ist ja auch das diesjährige Thema des Filmfest Dresdens. Genau, und in dem Film Liebe 2002, ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 1972 von Joachim Hellwig, geht es darum, wie wird Liebe im Jahr 2002 verhandelt? Und der Film startet mit einem sehr künstlerisch-avantgardistischen Tanz von verschiedenen Personen in Kostüm, eng aus Kostüm mit ausgeschnittenen Löchern auf ihrer Haut. Alles wirkt sehr künstlich. Und man denkt sich erst so, oder ich dachte mir im ersten Moment so, wow, das ist ziemlich crazy. Das ist auch eine ziemlich coole Choreografie, die da gemacht wird. Und es wird halt verhandelt, wie kann Liebe im Jahr 2002 aussehen? Also computergenerierte Liebe, also Liebe aus dem Computer. Also man könnte es auch vergleichen, naja, mit Tinder nicht, weil Tinder ist ja quasi nur ein Programm, um echte Menschen zu vermitteln. Aber da wirkte es eher auch so, dass man sich den optimalen Liebhaber, die optimale Liebhaberin am Computer zusammenstellen kann. Und es wirkte auch an manchen Szenen wie so ein Freudenhaus, sage ich mal. Dann wird die Person ausgesucht, eine Tür öffnet sich, da drin ist eine Person, die Tür schließt sich. Was dahinter passiert, kann man sich denken oder auch nicht.
Das ist natürlich einseitig, ne? Also wir haben natürlich immer nur die Männer, die dort ankommen und dann zu ihren Traumfrauen quasi kommen.
Okay.
Ich glaube doch, das war.
Aber ich würde sagen, beide Seiten waren ausgesucht, weil es gab ja auch eine Szene, wo quasi eine Masse von nackten Frauen und eine Masse von nackten Männern wie auf so einem Laufband, heißt das? Also wie an einem Fließband, genau. Dann durchs Bild gewabert sind. Das kam später auch nochmal und dann haben sich quasi immer so Paare zusammengestellt und dann hinter so Türen. Und das war halt so ein ganz futuristisch angehauchtes Studio und es gab auch eine Person, die da den Computer bedient hat, die auch sehr extra aussah. Schon fast auch wie ein Roboter vielleicht angehaucht, weil sie so eine Satellitenschüssel auf dem Kopf hatte.
Wurde ja so eingeführt von Sven Pötting, dass es ging, glaube ich, um Clockwork Orange, den Film, der ja auch mehr oder minder in der Zukunft spielt oder in einer alternativen Realität Zukunft, sehr dystopisch, und der war eben in der DDR verboten. Hat aber wohl irgendwie sehr stark auch diesen Film mit beeinflusst. Zumindest habe ich das in seiner Voransprache so.
Beziehungsweise den Trailer, es wurde ein Trailer gezeigt zu einem Film, zu einem DEFA-Spielfilm Im Staub der Sterne. Und ich glaube, da hat man auch Referenzen gesehen, wie er in so einem Stuhl sitzt, wie bei Clockwork Orange, und so auf den Bildschirm starrt und die Augen weit aufgerissen. Also da sind, glaube ich, die Parallelen dann stark. Aber zurück zu Liebe 2002. Das bleibt nicht dabei, dass da ein sehr avantgardistisches Bild von der Liebe in der Zukunft aufgezeigt wird. Plötzlich bricht das Bild und wir sind in einem Studio. Ein Moderator, ein total quirliger Moderator. Es ist
der sehr ähnlich zu Elvis Presley, einer Elvis Presley-Impression aussieht.
Und wie ich gelesen habe, ist das Chris Wallasch, gewesen, ein Schlagerstudio-Moderator aus der DDR. Ja, und plötzlich bricht das und dann fragt er, ja, wollen wir denn so, sieht denn die Liebe so im Jahr 2002 aus? Und dann Umschnitt, also alles auch ganz lustig gemacht, dann sind wir am Flughafen und dann gehen die Leute in das Flugzeug rein, in die Interflug, genau, steigen da so ein und er fragt die Leute, ja, was halten sie von der Liebe? Und es wirkt alles sehr gespielt, also die Leute gehen halt in das Flugzeug und ah, ich habe gar keine Zeit und dann sagt der eine, ja, also die Liebe, nee, ich liebe es am Fensterplatz zu sitzen zum Beispiel, also irgendwie, also wirklich komplett weirde Antworten, genau.
Ja, für uns war das auf jeden Fall ein Comedy-Gold-Programm, würde ich mal sagen, also ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. Und
Ich hab wirklich viel zu sagen. Ich fand den Film hochspannend, weil er dann auch immer wieder so Intermezzi hatte mit, wie sah die Liebe 1800 aus? Dann hat man so in der Natur so schemhaft so ein Studio aufgebaut, so ein Bett
so
überstilisiert. Dann wird ein Operngesang gesungen über die Liebe. Und dann gab es wieder einen Umschnitt zu der Zukunft. Und dann auch nochmal witzig. Der Moderator war dann in einer Disco, in so einer Jugenddisco und hat die Leute da so gefragt, was haltet ihr denn da von der Liebe? Also wirkte wirklich sehr quirlig. Aber was ich auch noch super interessant fand, war, dass man trotz dieser ganzen Witzigkeit halt auch immer gemerkt hat, die DDR hat versucht, so eine heteronormative sozialistische Norm zu vermitteln. Also die Ehe besteht aus Mann und Frau. Es gibt dann eine Szene am Ende, da laufen Mann und Frau durch die Natur, sind total glücklich. Der eine sagt, ey, du bist mein Flügel, bin ein Engel mit einem Flügel und ich brauche zwei Flügel, um zu fliegen, so ungefähr. Also da wird so ein Bild konstruiert von so einer auch so sozialistische Werte und das wird unterschwellig so eingeflochten. Und es gibt auch eine Stelle in der Disco, das fand ich ganz interessant, da fragt der Moderator die eine, ja, was stellst du dir denn für so ein Lebenskonzept für später mal vor? Und sie sagte so, ja, ich kann mir vorstellen, in einer Kommune zu leben. Und ich glaube, Kommunen, ich bin jetzt nicht so konform damit, aber ich glaube, Kommunen waren jetzt auch nicht so ein Lebenskonzept in der DDR, was quasi dem Standard entsprochen hat. Ist jetzt eine These, ich weiß es nicht.
Das kam wirklich erst mit der 68er-Bewegung, also erst Anfang der 60er auf und eben auch vor allem in Westdeutschland eigentlich. Also so als wirkliches alternatives Lebenskonzept.
Ja, genau. Und dann halt in der DDR wahrscheinlich nicht. Und dann wurde das aber gleich wieder gebrochen, indem er quasi einen anderen gefragt hat, ja, wie stellst du das vor? Naja, eigentlich ist alles okay, wie es ist. Also es wird quasi im gleichen Zug auch wieder relativiert, hatte ich so das Gefühl. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, auch irgendwie das, also ich hatte gar nicht so eine unterschwellige Kritik, sondern mehr sowas Propagandistisches, was dann noch so drauf gesetzt wurde durch diese Heteronormativität, die dadurch durchgesetzt wird.
Ja, am Anfang war es halt eher so eine offene, fand ich so, Fragestellung, ja, wie könnte Liebe aussehen? Und es war alles noch sehr unkritisch beleuchtet. Und dann wurde es aber gegen Ende halt auch immer mehr klar, dass der Moderator so seinen Standpunkt vertreten hat. Ja, das wollen wir doch nicht, dass Computer unsere Liebe bestimmen. Und hat dann auch noch ein paar Leute, ich glaube, auch in der Disco befragt und gesagt, was würden sie denn machen, wenn ihnen ein Computer eine Partnerin raussuchen würde? Und er hat, glaube ich, geantwortet, dann würde ich den Computer zusammenschlagen.
Ja.
Wo dann so sehr deutlich rauskommen sollte, ja, es ist doch alles gut so, wie es ist. Und so soll es bitte auch bleiben. Und also ich fand den Turn dann, also natürlich zu der Zeit, aber ein bisschen schade, zumindest weil der Film am Anfang schon suggeriert hat, ah ja, okay, das ist eine komplett offene Utopie und so könnte es laufen. Dann kam natürlich wieder der Turn zurück. So, nee, aber es ist schon gut, dass Mann und Frau sich hier kennenlernen und durchs Feld rollen und ja, kein Computer da eine Rolle spielt und ein bisschen verteufeln.
Also das darf man natürlich immer auch nicht vergessen, dass trotzdem immer noch sehr konservative Wertbilder einfach fortbestanden in der DDR. Ne? Also das war nicht anders als in Westdeutschland. Also egal wie utopisch, wie progressiv man hier in manchen Bereichen vielleicht gedacht hat, dass Mann und Frau das Heteronormative und früh heiraten, Kinder kriegen und sich in die Gesellschaft einfügen, das war natürlich trotzdem einfach the way to go.
Ja, das muss man natürlich zeitlich einordnen und das machen wir ja auch. Ich fand nur, dass der Film sehr offen gestartet hat und ich davon total überrascht war, dass es so komplett ohne Kritik daran gestartet ist, auch mit so Computern, und dann hat es den doch erwarteten Ton gemacht. Aber ja, ich fand ihn wirklich trotzdem unfassbar unterhaltsam und witzig und ein sehr guter Einblick in, was die Leute damals sich ausgemalt haben, weil wir sind da jetzt schon weit über 2002 und können bestätigen, es gibt Computer. Also ich glaube, wenn selbst wenn Tinder es nicht macht, es gibt schon Programme, die dir von dem Profil aus dann dir einen Partner oder eine Partnerin vorschlagen.
Und was auch noch gezeigt wurde, war, man konnte sein Baby konstruieren in so einer Maschine. Also das hat man ja heute teilweise auch, dass man sehen kann, was da gerade vielleicht für Defekte auch sind, und dann kann man entscheiden, treibt man das Baby ab oder nicht.
Ja, das ist schon eine große ethische Frage, glaube ich, heutzutage auch noch, ob man das darf, aber das wurde ganz kurz angerissen und dann aber direkt wieder so, das war dann noch so zweiter Punkt, dass Computer nichts bestimmen sollen und dass man, dass es eine ganz schreckliche Zukunft wäre, wenn es so wäre.
Ja, ich glaube, man konnte sich damals auch nicht vorstellen, dass das allen Ernstes ist, die Wissenschaft irgendwann an den Punkt kommen könnte, dass das wirklich möglich sein wird, wie das mittlerweile ja, ich bin mir nicht sicher, wie weit die Wissenschaft da ist, aber das sind ja auf jeden Fall Debatten, die jetzt schon eine Weile bestehen, also ob man irgendwie dann in die Geburtsvorgänge irgendwie eingreifen kann, wenn schon frühzeitig sich rausstellt, ja, das Kind wird vielleicht die und die Behinderung haben oder sowas, ob man das irgendwie noch vorzeitig abwenden kann oder sowas, aber ich glaube, damals hat man das eher so als eine eher dystopische Spielerei oder sowas abgetan. Deswegen wurde das jetzt auch nicht, ja, es sollte jetzt auch keine beißende, scharfe Sozialkritik oder sowas sein oder weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es ein Angriff auf Westdeutschland sein sollte oder sowas in irgendeiner Weise. Das kam ja überhaupt nicht raus, also da war jetzt nichts.
Nee, aber ich fand es nur dann doch sehr treffend. Also dafür, dass selbst wenn die Personen das nicht gedacht haben, dass es wirklich mal so aussehen würde. Ich glaube, wir sind nicht so weit weg von Designer-Babys und ist ja, glaube ich, der Begriff, ja.
Also wenn ihr die Möglichkeit habt, den Film zu schauen, dann tut es. Ich habe gesehen, auf der DEFA-Seite ist so ein Eintrag verlinkt und da unten findet man auch das ganze Transkript. Also man könnte sich den Film durchlesen, was passiert. Also es ist auch interessant, weil man dann auch die Dialogszenen, die Dialoge hat, die auch nochmal sehr interessant sind. Genau.
Dann wollen wir gleich direkt zum zweiten DDR-Film übergehen, von dem wir, ich sag mal in Anführungszeichen, leider nur den Trailer geguckt haben, auch wenn der schon auch sehr unterhaltend war, da es eben ein Langspielfilm ist. Und zwar heißt er Im Staub der Sterne. Und genau, also es war nur ein sehr kurzer, zusammengeschnittener Trailer, den wir da geguckt haben, aber ich fand den schon sehr interessant, sehr witzig, auch mit sehr bekannten DDR-Schauspielern und Schauspielerinnen. Ja, wollen wir über den noch reden? Ich fand den zumindest auch sehr unterhaltsam.
Karätige internationale Besetzung hieß es, glaube ich.
Ich finde ja auch immer, also der Film ist von Gottfried Kolditz von 76 und auch von der Arbeitsgruppe Futurum. Also die haben wohl scheinbar einige Filme gemacht, aber dann sind die auch irgendwann eingestellt worden, diese Arbeitsgruppe. Ich finde auch immer interessant, also das wusste ich gar nicht, wie Trailer in der DDR aussehen. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Trailer von einer DEFA-Produktion gesehen, der jetzt nicht irgendwie nachbearbeitet ist oder so. Und es wird gefühlt erstmal die ganze Geschichte erzählt, bis nach irgendwie 2 Minuten dann mal so ein Erzähler da reinkommt und erzählt, was überhaupt abgeht. Also man sieht vorher einfach nur Bilder und man denkt so, was passiert hier?
Auch recht absurde Dialoge fand ich wieder, also in diesem Trailer. Also für mich hat es ja, habe ich ja euch auch gestern, ja, ich habe euch ja auch danach gesagt, es hat mich so ein bisschen an diesen Humor von Helge Schneider erinnert, also an 00 Schneider, da gibt es auch einen schönen Trailer online oder so einen Zusammenschnitt und das sind recht ähnlich absurd, unsinnige Dialoge und die fand ich eigentlich in diesem Trailer auch irgendwie so ganz schön gegeben.
Ja, es gab so eine Szene, wo er so, also es geht erstmal, glaube ich, grob um ein Raumschiff, also es spielt irgendwie im Weltall oder mit Außerirdischen?
Ich kann es nicht rekonstruieren, wirklich.
Also ich glaube, der Erzähler hat es dann erzählt, dass da eine Gruppe von Personen sollte, glaube ich, irgendwen retten.
Ja, es wurde ein Signal empfangen und sie sollen jetzt, diese 6 Kosmonauten, sollen jetzt eben auf diesem Planeten, sie erklären dann noch, warum sie leider so verspätet, ein paar Jahre später erst ankommen, weil das Signal halt so lange gebraucht hat. Da wird das irgendwie noch so ein bisschen astronomisch irgendwie erklärt, so mehr oder minder. Ja, aber es war irgendwie jede Szene, nach jeder Szene gab es eigentlich Gelächter im Publikum, weil jede neue Szene irgendwie wieder sowas völlig Absurdes, Unerwartetes irgendwie wieder dargestellt hat.
Ja, man konnte es auch noch nicht so richtig zusammensetzen, fand ich. Und eine sehr witzige Szene, über die wir, glaube ich, alle gelacht haben, war, wo die eine Person mit so einer riesigen Schlange sitzt und dann kommt eine Frau rein und dann sagt er zu ihr, hab keine Angst, sie ist giftig.
Ja, genau. Und das war für mich Helge Schneider irgendwie.
Ja, deswegen, also auch wenn wir nicht ganz schlau geworden sind aus dem Trailer, wir sind auf jeden Fall jetzt hooked, den Film uns mal anzugucken, würde ich sagen.
Ja.
Und fand ich einen spannenden Einblick. Auch in so Science-Fiction-Filme aus der DDR einfach. Weil das war ja schon noch mehr so Science-Fiction als Futurismus-Kritik oder so.
Ja, ich glaube, der dritte Film, über den ihr sprechen wolltet, war der letzte, richtig?
Genau. Der letzte Film, Icarus, She Kill the Love von Michael Knopf aus dem Jahr 1889, ist ein Musikvideo gewesen, das im Zuge eines Theaterstücks, nämlich Faust 2, am Staatsschauspiel Dresden benutzt wurde. Also damals Videoprojektion im Theater schwierig. Und das war, glaube ich, einer mit der, so der ersten Filme, die so Videoprojektion genutzt haben. Und in diesem, also ich wusste, also danach kam auch der, ich glaube, der Sänger der Band.
Ja, genau. Der ist halt so eine Lokallegende, kann man das so, Lokalberühmtheit quasi, also als Sänger, Protagonist, Frontmann der Band Freunde der italienischen Oper, die habe ich irgendwann mal im Lappen hier das erste Mal gehört und ja, der ist auch online auf Facebook und so recht viel unterwegs, daher kannte ich den auch schon mehr oder minder.
Genau, die Inszenierung war oder ist gewesen von Wolfgang Engels und in dem Video sieht man, das hast du mir erzählt, Philipp, dass unter dem Pirnaschen Platz damals eine Unterführung gegeben hat und da fahren die mit einem Motorrad lang. Im Hintergrund punkige Flotte, ich habe keine Ahnung, wie man es bezeichnen will. Ich glaube, du hast da vielleicht eine bessere
Einordnung. Also ich habe total an die Band Fehlfarben gedacht, die waren so in den 80ern halt recht groß. Aber die gab es natürlich in Ostdeutschland jetzt nicht. Also es war eine Düsseldorfer Band, glaube ich. Aber gerade vom Gesang her hat es mich total daran erinnert. Also ja, so nennen wir es Post-Punk einfach. Das wird es wahrscheinlich am ehesten treffen.
Genau. So ein bisschen Rock gesagt.
Rock.
Naja, schon so ein bisschen. Die DDR-Mutti hätte gesagt, oh, das ist aber rockige Musik.
DDR-Mutti. Genau. Und ich wusste nicht, dass der Film von 89 und ich war schon sehr beeindruckt von den Bildern, von dem Stil, der da auch gefahren wurde. Es gab da eine Szene in der Wohnung, wo alle so ein bisschen rumhängen und dann gab es so Porträtaufnahmen. Alles wirkte so ein bisschen, im Hintergrund gab es so reflektierende Lichter. Also es war ziemlich cool. Ich habe den Text auch gar nicht so richtig verstanden.
Ja, genau. Es war alles aus Faust 2 Zitate, bis auf das Englische, hat er, glaube ich, erklärt. Mich hat das auch total krass erinnert an die Christian-Friedl-Inszenierung am Staatsschauspiel in Dresden, weil er hat ja quasi Hamlet oder Macbeth hat er ja auch gespielt, aber mit Hamlet hat er ja quasi sein großes Debüt gemacht und er hat ja auch mit seiner Band einfach die Texte von Hamlet vertont und als Band dann parallel ist er mit aufgetreten auf der Bühne und das war ja schon so der gleiche Stil, weil er jetzt bei Icarus hat ja auch erklärt, dass sie dann quasi live hinter der Leinwand die Lieder gespielt haben und der Film vorne stumm quasi ablief.
Ja.
Und das hatte schon, habe ich schon eine Parallele gesehen. Könnte eine Inspirationsquelle gewesen sein für Christian Friedl
genau,
auf jeden
und,
Fall.
Also es geht um den Aufstieg und Fall des Euphorion. Und scheinbar, ich habe Faust 2 nie gelesen, Shame on Me, aber das sei wohl wirklich eine absolut chaotische Szene da auch gewesen sein, in dem Buch, die beschrieben wird von dem Euphorion. Und das hat auch das Musikvideo vermittelt. Also das war wirklich cool. Ich würde es mir auch super gerne nochmal anschauen. Am Ende hängt er an so einer Wand. Ich weiß nicht, ob das...
Der Mauer.
An der Mauer? Ah ja, genau, an der Mauer. 89 im Oktober, also auch...
Prager Straße, glaube ich.
Prager Straße. Also es ist auch irgendwie vielleicht wie so eine Vorhersagung auf das, was in den nächsten Wochen da gekommen ist.
Ein Monat vorher, ja. Oktober, genau, Oktober 9.
Genau, also ziemlich cooles Musikvideo. Ich werde den auf jeden Fall nochmal irgendwie auschecken, den. Und er hat dann auch nochmal gesagt, dass er quasi jetzt im Zuge dieses Filmfestes auch Video und Ton zusammengebracht hat, weil es wurde ja nur live aufgeführt. Und dann hat er es zum ersten Mal zusammengebracht. War ein ziemlich langwieriger Prozess von anderthalb Jahren. Aber cooler Typ, cooles Video, cooler Blog. Schaut ihn euch auf jeden Fall nochmal an.
Ja. Also für mich, ein Film, den wir jetzt nicht mehr besprechen konnten, aber ich fand, na und, also das war so der Gammler-Film schlechthin. Also ich fand den auch sehr toll. Irgendwie ist das auch so ein bisschen meine Thematik, glaube ich. aber ich weiß nicht, zu der Zeit irgendwie so ein Typ, der einfach den ganzen Tag durch Hamburg läuft und irgendwie auch nichts macht und irgendwie nichts gebacken bekommt. Ich fand den toll, also dem sprechen wir jetzt hier aber nicht ausführlich. Retrospektive, vielen Dank Sven Pötting für dieses Programm. Sehr cool, hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Und damit verabschieden wir uns jetzt erstmal von diesem Blog und melden uns dann vom nächsten wieder.
Alrighty, ciao.
Wir kommen direkt aus dem zweiten Blog für euch, und zwar International Competition 2. Und ich fand, es war ein ziemlich starker Blog, wenn auch sehr düsterer Blog. Aber ich fand den sehr gut. Wie fandet ihr ihn?
Im Großen und Ganzen auch sehr gut. Also ich war eigentlich überrascht jetzt. Also ich habe jetzt zwei Blogs gesehen und beide haben mir eigentlich rundum gefallen. Er war in der Tat düster, wie der Moderator auch angekündigt hatte. Ja, es waren insgesamt 5 Filme, alle ja so um die 15 Minuten rum. Ich glaube, der erste war der längste. 8, genau. Ui. Stimmt, wir können ja Französisch lernen. Ja, stimmt. Wollen wir über alle Filme sprechen oder?
Ich würde sagen, über die Highlights reden. Aber wir würden alle aus dem Blog empfehlen, oder? Also ich würde...
Bien sûr.
Ich würde, glaube ich, über den The Lovers-Film reden wollen. Ich fand den richtig schön und richtig gut, weil ich mag auch einfach Stop-Motion. Schön. Ja, ich habe ein Herz für Stop-Motion-Filme, auch wenn es ein Stop-Motion-Relationship-Horror-Film war.
Mhm. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich dachte, du zerreißt den, weil das war mega blutig.
Ja, und ich bin eigentlich...
Gar nicht darauf.
Nee,
so.
Eigentlich gar nicht. Ich fand's auch furchtbar anzuschauen. Und ich fand vor allem die Geräusche einfach total krass, weil das macht so viel mit einem Film, wenn die Geräusche waren unfassbar laut und das waren quasi so wie Knetfiguren.
So ein bisschen ASMR, aber in negativ so.
Genau, es waren so, also es war ein Paar aus Knete, würde ich jetzt mal sagen, irgendwas in der Art, was sich dann so, mit der Zeit hat sich der Mann aufgelöst und das ist so ganz viel, wie seine Haut ist abgefallen und dann sind sein Gewebe abgefallen, bis er nur noch ein Gerippe war, also ein Skelett.
Dann hat er sich abgeduscht und danach war er wirklich nur noch ein
Dann war da noch so ein Auge drin und das war dann nächsten Morgen auch weg.
Ja, genau. Und die Geräusche waren halt total krass, also es war die ganze Zeit wie so ein Plätschern, wenn da irgendwie seine Haut abgefallen ist und es war total laut und alles irgendwie nass und hat einen zum Ekeln bewegt.
Ja,
aber
an die Tonperson auf jeden Fall, an die Tonverantwortliche.
Absolut. Ich weiß nicht, das hat mich irgendwie voll an dem Film gehalten. Diese Ekelgeräusche, die ich eigentlich absolut nicht abkann. Und es war quasi ein Film über den Verfall des Körpers in einer Partnerschaft.
Ich hätte es, glaube ich, auch noch weiter gelesen. Also er hatte dann auch noch eine Maske auf. Also die gehen dann so ein Maskengeschäft, so ein Partygeschäft und er zieht verschiedene Masken auf. Also vielleicht auch bestimmte Rollen einnehmen und dann liegen die beide auch abends im Bett und er zieht sich so eine, das ist doch eine Jesusmaske gewesen.
Ja.
Also wie so ein Erlöser und sie beide nackt, also er sein Skelett und sie noch mit Hautanzug, sag ich mal, und dann zerfällt sie auch, also wie auch so ein vielleicht eine Erlösung von dem menschlichen Fleisch und man ist einfach bloß noch blank, das Skelett, aber dann gab es wiederum an der Endszene, wo sie oder er, ich weiß es nicht, im Bett lag und ganz viele Masken um sich hatte, also ich glaube, da gibt es mehrere Ebenen, dass man nicht nur die Maske, die man aufzieht, sondern auch körperliche Maske, die man nicht ablegen kann eigentlich, also die eigene Haut.
Ich hoffe, man hat das jetzt gut verstanden, ohne den Plot gesehen zu haben. Aber genau, also sie, als er dann nur noch ein Skelett ist, ist sie ja noch nicht verfallen und dann gehen sie quasi in Maskengeschäft und suchen ihm eine Maske auf und dann sieht er wieder halbwegs menschlich aus mit einem Mantel und so einer Jesusmaske. Es ist auch dann kurz witzig eigentlich gemacht, so er zieht dann auch so eine Frankenstein oder so eine Vampirmaske und dann als sie zerfällt läuft auch so wie so fast so romantische Filmmusik irgendwie im Hintergrund.
Es war ja quasi, die haben sich einen Film gemeinsam im Bett angeguckt und das war dann quasi beim Abspann so die Endmusik. Ich wollte mir das auch Shazam eigentlich, weil ich den Song ziemlich cool fand.
Ich habe den Song aufgeschrieben.
Ja, ich auch. Synth.
Mit Lost und Lovers Version.
The Lovers Version, ja. Genau. Und war schwedisch, ne? Ja,
genau. Es war ein schwedischer Stop-Motion-Film.
Ja, ich hab diese ganzen Masken eher so als so eine Art Schönheits-OP-Ersatz oder sowas gesehen. Oder, ja.
Ja, halt auch irgendwas, an was man sich so klammert. Also er wollte ja so, oder sie sind ja direkt in diesen Laden gegangen und das Skelett war jetzt gar nicht so, er will so das Skelett sein, sondern sie haben ja direkt so Masken ausgesucht. Und ich fand das Ende halt auch noch spannend, weil sie ja dann anfängt auch zu verfallen und dann ist sie ein total blutiges Skelett und dann steht er auf, zieht sich an und geht. Also er zieht sich dann die Maske an, er zieht sich den Mantel an und er verlässt sie, habe ich mich gefragt,
ja.
Wo jetzt so auch im Raum steht, bleibt sie bei ihm, obwohl er ein Skelett ist, obwohl er irgendwie körperlich verfällt und er verlässt sie, wenn sie dann anfängt zu verfallen, obwohl sie ihm quasi hilft, damit umzugehen.
Ich glaube, diese Jesus-Figur würde ich dann nochmal, also Jesus ist ja auch wie der Erlöser und er ist ja dann auch einfach weg. Also er ist quasi der ausschlaggebende Punkt. Er ist quasi der Erste gewesen und dann zieht er einfach von dann. Und sie bleibt allein zurück. Also ich glaube...
Auf so einer biblischen Ebene habe ich es ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Aber auch vielleicht, weil ich dazu keinen Bezug habe. Ich habe es eher auf so einer realistischen Verfallsebene gedeutet. Aber ist ja auch interessant. So, der...
Das wird charmant umgegangen mit körperlichem... Also charmant ist die Frage, aber auf jeden Fall humorvoll mit körperlichem Verfall umgegangen. Umso drastischer, weil die eigentlich am Anfang beide noch sehr jung waren. Normales Alter und dann plötzlich halt einfach gefühlt zu Staub verfallen.
Ja, und das ist ja was, wovor man vielleicht auch selber Angst hat oder womit man selber kämpfen muss. Wir sind jetzt auch in so einem Alter, wo die Großeltern vielleicht nicht mehr so fit sind und man das so mitbekommt in der eigenen Familie und das macht ja schon auch.
Also ich bin schon in einem Alter, wo ich schon an meinen eigenen körperlichen Verfall denke. Ab 25 geht's bergab, das weiß man ja auch. Nee, das stimmt wirklich.
Also für dich war der doppelt deprimierend, oder?
In jeder Hinsicht. Das Thema begleitet mich wie mein Körper.
Ich würde gleich mal einschlagen und den nächsten Animationsfilm herausziehen. Und zwar...
Such miracles do happen.
Korrekt, von Barbara Rupik. Und mir kam der Film die ganze Zeit bekannt vor. Und wir haben von ihr schon mal einen Film gesehen. Und zwar The Little Soul. Ich glaube 2021 haben wir den gesehen. Der hat den ganz ähnlichen Stil. Alles wirkt so ein bisschen, also ein Stop-Motion-Film, ich habe mir ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Also ich finde es schwierig zu beschreiben. Es hat so einen expressionistischen Stil. Das habe ich auch vor zwei Jahren, glaube ich, gesagt, dass man es wirklich nicht beschreiben kann, sondern man muss es sehen. Aber man muss sich die Figuren so sehr schleimig, wabbelig, so die Haut, die knistert die ganze Zeit, also nicht knistern im Sinne von knistern, sondern sie bewegt sich die ganze Zeit.
Es glänzt auch so. Es bewegt sich auch eigentlich in jedem Shot immer alles wie so, als würde so Wasser über die ganzen
Schnecke Möbel ist vielleicht
und so.
Noch so ein Impuls, wenn man so an Schnecke denkt und Figuren. Genau. Worum es inhaltlich geht, kann ich dir gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, hier ging es auch um Körpertransformation, aber ich habe mich...
Es ging um Wunder.
Um was?
Um Wunder.
Um Wunder.
Ich meine, die Statuen, die im Kontrast zu den, sagen wir mal, wirklich lebenden Figuren ja ganz steinern sind, eben keine glänzende, sich bewegende Haut haben, sondern, und die, das war, glaube ich, am Anfang erstmal das Thema, dass immer mehr Figuren verschwinden und einfach aufstehen und gehen und es ist eine endlose Reise, man hat versucht, den Figuren zu folgen, aber irgendwie, ja.
Ja, man sollte vielleicht kurz den Plot noch...
Ich glaube, das war ja schon der Plot, oder?
Also der Plot war, dass es um ein Kind ging, was keine Knochen in sich hatte und dadurch die ganze Zeit so eine ganz, ganz weiche Figur ist, die von der, ich würde sagen, Vater- oder Mutterfigur getragen wird oder hingesetzt wird. Und genau, man erfährt dann quasi, dass die Person keinen oder das Kind keine Knochen besitzt. Und dann fangen die Statuen in dem Ort an zu leben und zu laufen. Und das waren auch alles so religiöse Figuren. Und genau, am Ende vermischen sich quasi das Kind ohne Knochen mit einer Steinstatue, die keinen quasi sonst nichts hat außer Stein, die dann sagt, ich bin innen leer, ich bin hohl und dann verschmelzen sie und sind quasi ein ganzes Kind. Und ich würde schon sagen, es ging um Wunder, weil das Thema ist ja auch immer noch Utopien und Träume und so. Und warum fandst du den so?
Ich mag einfach diesen Stil und dieses... irgendwie auch dieses Mystische, es ist irgendwie auch so eine Absurdität von, also ich kann diese Dichte von Themen dann manchmal gar nicht durchsteigen, weil es alles auch so fragmentarisch wird. Ja, es ist irgendwie eine Transformation auch von Körpern. Die Hülle wird belebt von einem weichen Inneren, also vielleicht auch wieder so eine Leib-Seele-Körper, ich weiß nicht. Da gibt es immer Unterscheidungen, ich habe es bis heute nicht gecheckt. Genau, das vielleicht, aber deswegen, ich finde den cool und The Little Soul auch sehr ein cooler Film, der, falls ihr euch erinnert, das wurde auf so einer Leinwand gemacht und zwar alles so 2,5D, glaube ich, aber auch so alles über so einen Typ, der mit seinem Pferd da irgendwie auf so einer Reise ist.
Ich glaube, ich erinnere mich an den Stil. Nicht an die Story, sondern nur an den Stil.
Deswegen war ich sehr, sehr beeindruckt,
Auch da fand ich übrigens die Soundkulisse wieder sehr schön. So Ambient Sounds, die so fast zu so Musik verschmolzen sind, aber es war jetzt auch nicht so richtig Musik. Ja, fand ich auch ein guter Film. Und Philipp, was war dein Highlight?
Mein Highlight, also ich tue mich ein bisschen...
Oder willst du mehrere Highlights nennen?
Na, ich tue mich schwer. Also von denen, die, sagen wir mal, jetzt noch nicht genannt wurden, würde ich entweder den allerersten, eben Weed, nehmen oder Basri und Selma in a Neverending Comedy. Das war echt eine wilde Geschichte. Hosi Rizal, Regisseurin. Ja, im Endeffekt ging es um dieses Thema, ein Paar muss Kinder kriegen, sie sind jetzt seit 5 Jahren verheiratet. Ganz einprägsam ist eben dann diese Szene, wo sie eben am Esstisch sitzen und der Typ wird die ganze Zeit nur aufgezogen, weil er noch keine Kinder hat. Und ja, sie machen sich eigentlich nur lustig, alle anderen prahlen damit, wie geil es ist, Kinder zu haben und wie das Leben bereichert wird dadurch, dass man Kinder hat. Also als ich eins hatte, war es okay, aber jetzt, wo ich 3 habe, jetzt ist es richtig gut.
Auch auf eine ganz vulgäre Art teilweise, ja, über Sex dann gesprochen wurde, auf so eine ganz unangenehme Art.
Sie hat gesagt, ich soll nicht in ihr kommen, aber ich bin trotzdem in ihr gekommen. Und es war ganz eklig. Dann sieht man im Anschluss direkt, ist doch keine heile Welt. Und schlägt der Typ mit seinen tollen 3 Kindern, nämlich seine Frau. Die sagt, du kannst auch nichts anderes. Du bist ein arbeitsloser Arsch und kannst nichts anderes außer ficken.
Ja.
Sorry für den Kraftausdruck.
Es wurde so gesagt.
Es wurde so gesagt, wir können es nicht ändern. Genau, und das Pärchen hat halt eigentlich überhaupt keinen Bock auf Kinder. Und dann kommt noch so eine ganz surreale Szene später, was das nochmal so total überspitzt, aber wirklich extrem offensichtlich darstellt, wie dann er und seine Frau haben halt so eine Art so ein fahrendes Karussell, mit dem sie halt ihr Geld verdienen.
Mit Kindern.
Mit Kindern, ja. Sie sind permanent nur von Kindern umgeben. Und dann hat er plötzlich so einen Tagtraum, wie seine Familie auftaucht und die plötzlich so ein Lied anstimmen, so in so einer sehr Bollywood-Manier irgendwie, und halt so singen so, Kinder sind ganz toll und also, es gibt keine Über...
Ja, bitte. Lebe glücklich mit deinem Schwanz, komm schon, mach viele Kinder, komm schon, Basri, je mehr Kinder, desto besser, Überbevölkerung ist kein Problem, Hauptsache, wir sind glücklich.
Ja.
Ja, das war natürlich schon, sagen wir mal, sehr offensichtlich plakativ. Also da gab es jetzt nicht viel, der Film hat jetzt nicht viel Spielraum zur Interpretation gelassen, würde ich behaupten, aber...
War trotzdem sehr bunt und krass umgesetzt. Es war unfassbar viel in unfassbar kurzer Zeit, fand ich so von der Geschichte, von den Szenen, dann noch dieser Song, dann die Endszene, wo sie nochmal miteinander schlafen und sie nochmal klar macht, dass sie ihn umbringt, wenn er jetzt ihr quasi ein Kind macht.
Ja. Und dann wächst er seine eine Puppe da an, irgendwie auf dem Karussell. Das war auch ein tolles Bild. Ja, also drastisch, gerade diese eine Szene, körperliche Gewalt auf jeden Fall präsent. Das war dann auch kurz wo man schlucken musste auf jeden Fall. Also deswegen Triggerwarnung hier.
Ja.
Aber ich fand ihn trotzdem sehr unterhaltsam. Gut, für den ersten haben wir jetzt nicht mehr wirklich Zeit. Das war der längste. Ich fand ihn gerade so kinematografisch am besten eigentlich, also von den Kameraeinstellungen und so weiter. Perspektivlosigkeit in den Banlieues Frankreichs ist sogar vielleicht als Oberthema Langeweile, sich alternative Realitäten schaffen.
Ja.
Es verschmilzen dann irgendwie auch 2 Geschichten ineinander.
Ja,
es werden quasi so ein paar verschiedene Lebenswege ineinander verwoben gezeigt. Mann, der am Anfang noch sagt, sein größter Traum ist, Geld zu haben, dann nicht wegfahren kann, weil er auf seine Nichte aufpassen kann. Dann wird seine Nichte gezeigt, die nicht mehr zur Schule gehen will. Das Haus steht unter Wasser, in dem sie wohnen, weil sie ihre Blätter, auf denen sie irgendwie ihre Gedanken aufschreibt, oder ihre zweite Realität, wurde es, glaube ich, auch genannt.
Ja, gewünschte Realität, GW.
Ja. Nee, GR. Realität.
Ja, hallo.
Da reinsteckt, dadurch steht das Wasser und dann guckt sie ein Video und dann ist man auf einmal in dem YouTube-Video oder Livestream von auch 3 Jugendlichen, die einfach nur irgendwas erzählen.
Völligen Mumpitz.
Wo aber auch die Tristheit klar wird, in der sich alle eigentlich befinden, und der Block, in dem sie wohnen, auch unfassbar trist. Und die Farben von dem ganzen Film waren ja auch so gehalten. Ich fand den schon auch sehr interessant. Es ging auch um Shifting, wenn man sich irgendwie langweilt, dass man sich dann irgendwie eine andere Realität träumen kann oder so. Und sie quasi sagt, ja, wenn sie das könnte, dann würde sie das auch machen. Aber kann sie halt nicht. Mhm. Und auch viel um so Zukunft. Was macht man? Perspektive? Hat man dafür Pläne? Es war sehr viel angesprochen.
Es war
angesprochen.
Sehr viel, ja. Ein sehr deprimierender Film. Also mein Fazit war deprimierend, aber trotzdem schön umgesetzt. Es hatte immer noch so diesen, so was sehr Mysteriöses, also gerade mit diesen, man kann dann rätseln, was hat es genau mit dieser Lüftung auf sich, die irgendwie verstopft ist, weil überall Papier drin steckt und dadurch läuft das ganze Haus über Wasser. Unter Wasser. Hier wird direkt schon in dem Text eine Interpretation geliefert. Their dreams clog up the ventilation ducts till they start dripping. Also die Träume und die Lüftung hängen wohl miteinander zusammen, eng verwoben.
Ich würde jetzt, wenn wir jetzt schon alle vier betitelt haben, auch noch über den letzten reden, weil wir haben uns ja gerade noch das Interview dazu angeguckt, was ich sehr, also erleuchtend fand, würde ich was sagen.
Aufschlussreich, ja.
Der Film heißt Never Come Back von Asaf Gruber. Ist eine deutsch-österreichische Produktion und es ging quasi um Kunstinstitutionen und die Gemälde in den Lagern und man sieht einen sehr, also einen Mann mit einem Akkordeon ohne Kleidung an.
Er ist nicht nackt, hat er gesagt.
Er ist nicht nackt, wurde diskutiert. Angezogen. Der quasi sich inspirieren lässt von den Bildern, die er sieht und dann einen Song schreibt. Und am Ende schreibt er einen Song, den es schon gibt, nämlich Voyage, Voyage. Und so hätte man den Film, wenn man ihn nur geguckt hätte, ohne das Interview vielleicht gar nicht so krass interpretieren können, wie wir das jetzt können, weil wir das Interview gesehen haben. Weil es ganz viel darauf abzieht, also man müsste dazu vielleicht wissen, dass die Kunst, die gezeigt wird von offenen Nazis ist, die auch nach 45 das noch ausgelebt haben und trotzdem dafür gefeiert werden. Und es soll quasi auf der einen Seite eine Kritik an der Kunstinstitution sein, die diese Gemälde ja noch hat und aber auch an dem Umgang damit, wenn man, was macht man jetzt damit, wenn man diese Kunst eben hat und wenn man die sieht? Und dann wurde auch die Frage gestellt, wie der Regisseur denn darauf kommt, dann Voyage, Voyage quasi mit diesen Bildern zu verbinden. Und das fand ich eigentlich mit die spannendste Frage, weil es dann vor allem darum ging, dass eben dieser Popsong, der auf den ersten Blick vielleicht sehr unschuldig wirkt, aber trotzdem Vorstellungen in uns eigentlich füttert über Jahre, die ganze Popkultur quasi sowas füttert, was schon kolonialistisch ist und ein Machtgefälle andeutet, weil auch da gesungen wird, The Yellow and the Black und man soll sich die Welt angucken und so. Und quasi diese Verbindung von diesen offenen Nazi-Bildern mit dieser Popkultur, die eigentlich in uns ein Denken füttert, dem wir uns vielleicht gar nicht so bewusst sind, weil ich hätte es jetzt über den Song auch nicht direkt gewusst.
Ich habe auf Französisch, ich habe die Lyrics mir noch nie angeschaut. Der Song ist ja auf Französisch, ja.
Stimmt. Aber wenn man ihn hört, dann, der ist total bekannt und das ist ja einfach nur ein fröhlicher Popsong in Anführungszeichen. Und genau, dass eben irgendwie vielleicht in allen von uns faschistische Einstellungen sind, die man nicht unterschätzen sollte oder auch nicht vergessen sollte. Und das fand ich ganz interessant, den Hintergrund davon zu wissen. Und jetzt fängt es an zu regnen, wenn wir fertig sind. Das war es erstmal von uns und diesem sehr spannenden Blog. Tschüss.
Campus Radio Dresden.